Großartig, Dirk. Du kommst hier erstmal rein und beleidigst mich. Was soll das denn? Was ist denn da los mit dir?
Das ist doch unsere übliche Begrüßungsformel, oder nicht?
Soll ich die jetzt wiederholen?
Nein.
Gut. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Dirk Krampe und ich haben beste Laune. Und
ein bisschen wenig Schlaf, aber beste Laune, ja.
Ja, sehr wenig Schlaf. Wann bist du aufgestanden? Nee, wann bist du ins Bett gegangen? Wann bist du aufgestanden?
Halb zwei und viertel nach sechs.
Halb zwei und viertel nach sechs.
Das heißt, halb zwei war ich zu Hause, geschlafen habe ich da noch nicht.
Du hast erstmal ein Stündchen noch Netflix geguckt.
Nee, das nicht, aber es ist ja tatsächlich so, dass man ein bisschen sozusagen noch unter Strom steht und das dauert tatsächlich. Man muss dann auch noch nach Hause fahren mit dem Auto. Ja, und das dauert dann halt ein bisschen, bis man so richtig zur Ruhe kommt, ne?
Wo hattest du denn dein Auto geparkt?
Wie immer C2.
C2.
Das heißt, wenn ich mit dem Auto fahre, ich fahre ja oft auch Bahn.
Gut, nach Champions League spielen ist besser mit dem Auto wieder Entschuldigung, ich habe auch wenig geschlafen. Ja. Zurück nach Hause zu fahren. Ja,
so ist es. Mhm. Warum fragst du das?
Weil ich gestern gearbeitet habe bis viertel nach acht und war aber vor Anpfiff im Stadion.
Ja, das hat sich auch bei Kollegen schon häufiger als gute Variante erwiesen. Also ich bin ich glaube viertel vor sechs oder sowas losgefahren und war, glaube ich, viertel vor sieben. Also eine Stunde habe ich ungefähr gebraucht. Normalerweise brauche ich 40 Minuten. Und Kollegen, die ein bisschen später unterwegs waren, sind verzweifelt, weil es da rund ums Stadion wieder massig Staus gab. Aber wenn man so versucht, mit Anpfiff da zu sein, dann funktioniert das tatsächlich. Wenn das jetzt viele versuchen, wird das wieder nicht mehr funktionieren.
Ja, wir können das ja alle mal versuchen, erst zum Anpfiff zu kommen.
Ja, für Fans ist das vielleicht auch ein bisschen schwieriger, dann mit Platz finden und Sicherheitskontrolle und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, keinen Königsweg. Das ist einfach ein Nadelöhr, wenn da 80.000 in dieses Stadion reinpilgern. Ne? Das ist so.
Ich war ja hier in der Redaktion bis viertel nach acht. Dann bin ich einfach nach Hause gefahren, habe in der Tiefgarage geparkt und bin zu Fuß rübergegangen. Und dann sehe ich bei mir vor der Haustür, weil ich muss hinten rumfahren, um zum Parkhaus zur Tiefgarage da zu kommen, und sehe dann vor dem Haus, wo ich ja dann Richtung Stadion gehe, eine Masse an Autos. Eine unfassbare Masse an Autos und höre auch noch auf dem Weg von der Redaktion nach Hause im Radio, ja, Stau auf der B1, 5 Kilometer in beide Richtungen, wegen des Fußballspiels im Stadion. Und ich denke mir, mein lieber Schwan, da sind aber einige auch spät losgefahren.
Ja gut, das ist aber bei Wochenspielen durchaus öfter mal der Fall. Ne?
Ja, ja.
Klar, 21 Uhr Anstoß, aber ich sag mal, wer bis 18 Uhr oder so arbeiten muss, der kann logischerweise dann auch erst spät los. Ne? Ich habe allerdings auch schon um halb sechs in der Stadt viele Schwarz-Gelbe gesehen, die auf dem Weg zum Stadion waren. Aber das ist, ja, es ist halt Jahr und Tag. Und dann hast du das Problem, dass auf der Hohen Straße, wer sich da auskennt, seit Monaten irgendwie vor dem Tunnel einspurig ist. Und es rührt sich da auch nichts auf dieser Baustelle.
Da wird nichts gemacht.
Nee, und dazu dann die ganz normalen Anfahrtswege. B1 ist immer überlastet, wenn du hinten über die 54 aus dem Süden reinkommst, bist du auch eigentlich immer verraten und verkauft. Das ist schon ein Drama, ne? Aber so ist das, wenn ein Stadion irgendwie relativ mitten in der Stadt liegt und dann auch so viele Leute natürlich dann da reinpassen, ne?
Ich würde dir für die Zukunft anbieten, falls du mal keinen Platz auf C2 findest, meinen Tiefgaragenstellplatz am Spieltag für 25 bis 1000 Euro zu mieten.
Ja, danke für das Angebot.
Ja, unter Kollegen kann man das mal machen, oder? Ja,
das ist eine super Idee von dir.
Ja, denke ich auch.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich darauf zurückkommen werde.
Das ist toll. Ich kann das zum Beispiel auch anbieten jetzt für das Heimspiel gegen Bochum, weil ich da selber nicht im Stadion bin.
Ja, ich auch nicht. Da habe ich frei.
Ha. Warum? Was machst du?
Nichts. Ich habe ein freies Wochenende.
Ja, okay.
Also ich werde zu Hause dieses Spiel gucken. Das ist ja so ein bisschen immer die Krux. Man hat dann frei, aber man guckt das Spiel dann trotzdem einfach, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und nee, aber das wird dann gemütlich passieren mit einer schönen Tasse Kaffee und vielleicht Kuchen.
Ach so, ja, ist schon 15:30 Spiel. Das
ist ein bisschen was anderes, als wenn man dann da arbeiten muss tatsächlich.
Oder ist das ein 15:30 Spiel?
Ja.
Schau gerade nochmal in die App des Ballspielvereins Borussia aus Dortmund. Pokal-Achtelfinale in Bochum am 8. Februar wurde terminiert. Können wir direkt mal raushauen. So, und jetzt schaue ich nochmal. Samstag erstmal bei Eintracht Frankfurt.
18.30 Uhr.
Ja.
Nicht 15.30 Uhr.
Und dann 21 Uhr am Mittwoch, den 2. November in Kopenhagen. Da bin ich schon in Podgorica in Montenegro.
Das sagtest du, glaube ich, tatsächlich schon mal.
Ja.
Ja, das wird eine schöne Vergnügungsreise, ne? Aber
sagen wir mal aktuell.
Die sportliche Brisanz hält sich so ein bisschen in Grenzen.
Ach so, du meinst jetzt Kopenhagen. Ich dachte, du meinst die Handballerin.
Ach so, das weiß ich nicht.
Keine da Ahnung. Ist es auch relativ brisant.
Ja.
Sparen wir uns das Thema an dieser Stelle, oder?
Hast du nicht gefunden jetzt? Du wolltest doch gucken, wann das Bochum-Spiel ist.
Ja, das Bochum-Spiel ist.
Ja, heute ist es doch gewesen.
Samstag 15.30 Uhr. Ja, und dann dienstags. 18.30 Uhr.
Aber früh in Wolfsburg, einigermaßen früh.
Dann nochmal Freitag, 11. November um 20.30 Uhr.
Ja, da heißt es nochmal beißen. Das sind dann nochmal alle drei Tage. Ne? Das ist schon relativ knackig.
Müssen alle anderen auch.
Ja.
Also Bochum, Wolfsburg und Gladbach jetzt nicht, aber weil es halt eine englische Woche ist in der Bundesliga, müssen die das
ja, das wäre mal interessant. Ich kann mich erinnern, dass Edin Terzic am Anfang der Vorbereitung schon gesagt hat, das könnte hinten raus natürlich dieser Spielplan gerade den Mannschaften zugutekommen, die eben nicht international spielen. So richtig sieht man das jetzt noch nicht. Erstaunlicherweise halten sich ja Union Berlin und Freiburg, die das jetzt gar nicht so gewohnt waren aus der Vergangenheit, auch weiter nach oben. Und andere tun sich trotzdem schwer, ne? So siehe Gladbach oder so. Und es ist aber schon happig. Wie hat Jude Bellingham das gesagt? Freaky. Freaky, ne, hat er gesagt. Es ist eine freaky Saison.
When did he say so?
Ich glaube, vor zwei Wochen oder so hat er das mal gesagt.
I didn't listen. Tut mir leid. Habe ich nicht gehört. Was ich aber gehört habe, ist, dass ich mich bei Olli bedanken soll, der hat mir nämlich gestern ein Ticket organisiert für das Spiel gegen Manchester City. Und ich wurde dazu aufgefordert, dass ich nochmal mein Buch hier aufstelle, weil es mir beim letzten Mal runtergefallen ist. So.
Wer hat dich denn dazu aufgefordert?
Das kann ich nicht sagen, es sind persönliche Dinge, die ich hier nicht einbringen möchte. So. Ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, Dirk, für deine Kinder zum Beispiel?
Ich glaube nicht. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber meine Tochter interessiert sich, obwohl sie war letztens tatsächlich bei Espanyol Barcelona, die ist ja gerade im Ausland.
Ach ja, die ist ja gerade in Barcelona, wie Stefan Effenberg sagen würde.
Ja, ja, und sie ist in Barcelona und ist mit Uni-Freunden dann tatsächlich zu Espanyol gegangen. Wäre auch gut gewesen, hat sie gesagt, aber sie interessiert sich nicht sonderlich sehr für Fußball und mein Sohn, ich glaube, den wird das auch nicht so richtig fesseln.
Mhm.
Ohne Espanyol. Es gelesen bislang zu haben.
Das Stadion ist relativ weit außerhalb. Wohnt die am Stadtrand?
Die wohnt in Bellaterra. Das ist keine Ahnung wo. Nicht ganz, erst 30 Minuten bis zur Innenstadt.
Hm, okay. Ja, ist auch eine große Stadt.
Ja.
Von daher ist das in Ordnung. Ich war auch bei Espanyol mal im Stadion. Ist schon ein bisschen länger her. 2010 muss das gewesen sein. Und dann war ich letztes Jahr bei der Handball-WM der Frauen in Valencia und in Barcelona. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt. Wer es schon mal gehört hat, ist mir egal. Ihr hört es jetzt nochmal. Also, dann bin ich in Valencia ins Stadion gegangen. Levante gegen, ich glaube, Osasuna.
Ja.
Wollte ich noch Kollegen überzeugen, mit mir hinzugehen. War auch cooles Stadion, hat mir Spaß gemacht. 0-0 der allerdreckigsten Art. Wirklich ganz schlimm. Keine Torchancen, keine harten Fouls, keine Ausschreitung, Rudelbildung, gar nichts. Also es ist wirklich nichts passiert. Sehr, sehr schade. Dann spielt Levante eine Woche später in Barcelona. Bei Espanyol. Die Kollegen ziehen mich schon auf und sagen, Sascha, da musst du doch hin. War auch an einem spielfreien Tag der Frauen-Weltmeisterschaft. Also ich hätte ins Stadion gehen können, wenn ich es gewollt hätte. Ich sage, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Natürlich gehe ich da nicht hin. Außerdem habe ich den Ground schon. Brauche ich nicht. Wie ist es ausgegangen? 4-3 für Espanyol.
Ich kenne die Geschichte, die hast du tatsächlich erzählt.
Habe ich dir hier erzählt? Ja, ja, tatsächlich.
Also das kommt mir zumindest sehr, sehr
nah. Hat es mich angekotzt, wirklich.
Ja. Ja, gut. Es gab Leute, die sind beim 4-4 Dortmund-Schalke damals zur Pause nach Hause gefahren.
Mhm. Ja, gut.
Und die sind dann auf der Autobahn, also Schalke-Fans natürlich, ne? Also Dortmund-Fans natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, da hat uns jemand mal geschrieben, tatsächlich, er wäre zur Pause dann nach Hause gefahren und auf der Autobahn fast verrückt geworden.
Kann ich mir vorstellen.
Ja,
hat sich noch gedreht, das Spiel. Fünf Minuten länger und Schalke gewinnt das.
Ja, Das haben viele gesagt, auch sogar, ich glaube, Roman Weidenfeller damals, der war auch heilfroh, dass der Schlusspfiff kam, ja. Weidenfeller stand am Tor, ne? Genau, richtig, das war Weidenfeller.
Naldo, hat der nicht das 4-4 geschossen, geköpft?
Naldo,
Ja. Naja. Das war noch eine Schalker Mannschaft.
Oh ja.
Naldo, ja. Ich kann übrigens nicht beleidigen. Oder fluchen oder sowas, ganz schlecht.
Du kannst nicht oder mich.
Ja, so wie du reingekommen bist und hast mich beleidigt, das könnte ich nicht.
Mhm. Das,
also das war natürlich von dir nur im Flachs gesagt, das weiß
so
ich.
So ist es.
Aber, nee. Im Stadion gibt es ja, wenn die gegnerischen Torhüter einen Abstoß machen, manchmal dieses klassische, darf ich das jetzt ja sagen, was man dann als Fangemeinde ruft?
Ich glaube, jeder, der uns zuhört, weiß das.
Oder ja, kennt das darf ich das trotzdem sagen oder ist das dann, dass ich das rauszensieren müsste?
Wir können ja so einen Piep drüberlegen später.
Nein, es ist das klassische Arschloch-Wichser-Hurensohn, ich sag's einfach. Oh, ja. Ja, jetzt habe ich einen rausgehauen. So, das sagen die Fans teilweise. Nicht nur in Deutschland, ist in anderen Ländern auch so, habe ich da schon gehört. Also in der Landessprache natürlich, aber anscheinend gang und gäbe. Fällt mir schwer.
Auch nur beim Fußball.
Ja.
Oder hast du das schon mal beim Handball erlebt?
Nee, beim Handball habe ich das nicht erlebt.
Ja.
Nee, das habe ich da noch nicht erlebt. Wenn der Torwart jedes Mal den Tempogegenstoß wirft.
Ja gut, das kommen sie aus dem Rufen nicht mehr raus.
Ja,
ne?
Eben. Das wird schwierig. Na gut. Ja, so, Fußball. Schreibe ich mir mal auf, dass wir jetzt über Fußball sprechen. Ungefähr ab Minute 12. Ja, zweimal kein Gegentor in den letzten beiden Spielen. Es wurde ein Elfmeter gehalten, das haben wir in Dortmund lange nicht mehr gesehen. Und weil sich keiner besser an Spiele aus der Vergangenheit erinnert als Dirk Krampe, kannst du mir bestimmt sagen, wann ein Torhüter des BVB das letzte Mal einen Strafstoß gehalten hat?
Ja, das haben wir natürlich, weil uns das allen so präsent war, haben wir das gestern Abend, als wir auf die Spieler warteten, noch versucht rauszufinden. Das ließ sich dann auch relativ schnell verifizieren. Ich weiß jetzt, nagel mich nicht auf das Datum fest, aber ich glaube, das war Roman Bürki gegen Inter Mailand. Lautaro Martinez. Mhm. Und in der Liga war es, ich glaube, Roman Weidenfeller gegen Kevin-Prince Boateng, der damals bei Schalke spielte. Und das ist ewig lange her. 2014, glaube ich, war das. Also
ja,
gefühlt, und wir haben da mit Gregor Kobel auch drüber gesprochen, und er hatte das, glaube ich, auch schon mal so am Rande gehört und meinte dann irgendwie, ja, dann wurde es jetzt auch mal langsam Zeit. Ne?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also komm, lass uns das 5-0 gegen Stuttgart vergessen, das war eine super Leistung der Mannschaft, Stuttgart war natürlich auch nicht gut an dem Tag, aber muss man auch erstmal so spielen. So, das ist mal das eine. Gestern gegen City hätte es mich massiv angekotzt.
Wenn die das noch gewonnen hätten, wegen dem Elfmeter?
Ja, ganz ehrlich, weil, also machen wir uns nichts vor. Erste Halbzeit war Dortmund die bessere Mannschaft, auch wenn du bei City natürlich immer das Gefühl hast, sie können aus jeder Situation eine große Torchance rausspielen, hatten aber im ersten Durchgang eigentlich nicht wirklich eine.
Nee.
Also kein Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten? Auch das?
Das war so ein bisschen der unattraktive Pep-Fußball, den er da auch in München teilweise hat spielen lassen. Ja, viel Ballbesitz, ohne dass da überhaupt was bei rumkam. Und
ja, aber da schwärmen doch immer alle von beste Mannschaft der Welt.
Ja, aber sie haben wirklich, also Sebastian Kehl hat es nachher auch gesagt, die haben jetzt nicht auf den letzten Tropfen versucht, noch irgendwie dann hinterher die Entscheidung zu erzwingen. Ich glaube, man hat im Hinspiel ja gesehen, was dann auch möglich ist. Und wie du es schon sagst, dann haben die auch immer die Möglichkeit, eine gefährliche Situation zu kreieren. Am Ende war es ja auch ein Resultat, was beiden eigentlich gut in die Karten spielte, muss man ja auch mal sagen. Aber ist jetzt nicht so, dass es dieses 0-0 der völlig unansehnlichen Art gewesen
nein,
wäre.
Nein, ich fand, es war ein gutes Fußballspiel.
Es war ein gutes Fußballspiel, vor allen Dingen eben von Dortmund. Erste Halbzeit haben sie, finde ich, auch klar die besseren Chancen gehabt und müssen eigentlich führen.
Ja, Mokoko das eine Ding.
Mokoko und Adeyemi eine 4-4-gegen-2 Situation, wo er dann aufs Tor geht oder auf den Torwart geht und den aber so halb hoch vor die Brust schießt, anstatt eben quer zu passen. Er hatte vorher, glaube ich, noch so einen Querpass versemmelt. Das war, vielleicht hat er deshalb ein bisschen Angst gehabt. Aber die hatten schon ein paar richtig gute Kontermöglichkeiten, haben das auch super gemacht, vor allen Dingen auf der Adeyemi-Seite rechts. Weil Cancelo ja sehr, sehr offensiv denkend war und wenig Lust hatte, mit nach hinten zu gehen. Und da war der doch sehr, sehr oft frei. Und dann hat er seine Geschwindigkeit ja auch nutzen können. Zweite Halbzeit mussten sie dann so ein bisschen beißen, ne? Und das wertet dieses Unentschieden vielleicht sogar tatsächlich noch auf. Sie haben eben es durchgezogen bis zum Ende, ne? Das war schon gut.
Man hat aber gemerkt, ich sag mal so zwischen der 60. und 75. würde ich jetzt mal sagen, da war eine Phase, da haben wahrscheinlich viele gedacht,
gleich passiert's.
Ja, gleich passiert's.
Ja, das war ja auch die Phase, wo dann der Elfmeter auch kam, glaube ich, ne? War das 68. oder sowas? Und den Eindruck hatten wir auch. Und ja, da kam dann auch wenig Entlastung. Da war die Klarheit so ein bisschen weg und Ball ging dann relativ schnell wieder verloren und dadurch wurde der Druck dann noch größer. Und ich habe zur Halbzeit geguckt, da hatte Dortmund 32% Ballbesitz, am Ende waren es nur 27%. Und dann 0-0 zu spielen gegen so eine Mannschaft mit so viel individueller Qualität, die haben wir ja auch noch nachgelegt und hinterher von der Bank. Ja, das ist schon. Aber man hat es richtig gemerkt. Also es war jetzt nicht nur Hummels, der sicherlich herausstach aus dieser Mannschaft, weil der war richtig heiß, das hat man so richtig gemerkt. Aber auch alle anderen haben sich wirklich, ja, was heißt zusammengerissen, ne? Aber eben genau das, was im Hinspiel dann eben nur bis zur 82., 83. Minute funktionierte, haben sie gestern dann doch, finde ich, sehr, sehr gut über einen ganzen Zeitraum eben auf den Rasen gebracht.
Weil eben City, und das hat man dann am Schluss auch gemerkt, gar nicht mehr aufs Tor gegangen ist.
Nee, sie haben hinterher das letzte Risiko dann nicht mehr gesucht.
Ne? Kannst du dich erinnern an ein Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem AS Monaco, wo Fabian Barthez, damals Torhüter in Monaco, am Pfosten saß?
Nee.
Ja, und dann haben die nur noch den Ball hin und her geschoben, ja. Die letzte Viertelstunde. War ganz schlimm.
Ja, also es war ja dann tatsächlich so, die müssen sich jetzt beide keinen Vorwurf machen, also oder den Vorwurf müssen sie sich nicht
anhören. Nein.
Also es war schon über 80 Minuten oder 70 Minuten dann schon ein sehr, sehr intensives Spiel und du hast hinterher auch gesehen, das hat unheimlich viel Kraft gekostet, weil klar, wenn du den Ball nicht hast, musst du hinterherlaufen. Das kostet immer mehr Kraft, als wenn du mit Ball spielst. Und da mussten sie schon richtig, richtig beißen.
Am Ende ist es so, Gruppenzweiter jetzt nach 5 Spieltagen, das nimmt man sehr gerne. Ich glaube, mit der Champions League Saison bislang sind beim BVB alle rundum zufrieden. Gegen Sevilla war nicht ganz so gut. Bei City war es bis kurz vor Schluss sehr gut. In Sevilla war es gut. Zu Hause gegen Kopenhagen war es souverän. Alles in Ordnung. Also ja. Champions League erstmal, ich sag mal Note 2 nach der Gruppenphase. Egal, wie es jetzt in Kopenhagen ausgeht, weil sie wissen, da können sie auch verlieren. Ist egal.
Ja, die werden da nicht verlieren. Egal, wer spielt, glaube ich. Also das, das ist jetzt eine super Ausgangslage, weil du einfach jetzt tatsächlich dann auch nächste Woche mal vielleicht ein bisschen durchmischen kannst. Und das wird auch, glaube ich, passieren, weil du hast jetzt am Samstag in Frankfurt nochmal ein Spiel, wo ich da mal von ausgehe, dass es sehr, sehr intensiv werden wird. Und du musst gucken, du hast ja auch etliche Spieler, die dann eben am 11. oder 12. November nicht in die Pause gehen, sondern die dann einfach weiterreisen zur Nationalmannschaft. Und da gibt es so einige Kandidaten, die unbedingt dann auch mal eine Pause brauchen. Und da hast du nächste Woche halt die perfekte Chance.
Ja, das denke ich auch. Und das ist auch wichtig. Und danach gibt es noch 3 Bundesligaspiele. Jetzt gibt es aber am Wochenende natürlich auch nochmal ein wichtiges Spiel bei Eintracht Frankfurt, auch tabellarisch gesehen. Die Eintracht, ja, muss man sagen, Hut ab. Am Anfang, nach der Auftaktniederlage gegen die Bayern, haben viele gesagt, oh, was ist das dann mit Eintracht Frankfurt? Aber es ist einfach eine grundsolide Mannschaft.
Das hat dann ja auch noch ein bisschen gedauert, bis sie sich so richtig gefangen haben. Aber jetzt spielen sie sehr stabil, ne? Und
ja.
Das wird ein Brett. Und Frankfurt, weißt du, aus der Vergangenheit ist jetzt nicht immer ein gutes Pflaster gewesen. Ne? Da gab es schon so das einzige Defizit. Erinnere dich mal an Herrn Tuchel. Und da hat er auch recht gehabt in dem Spiel. Das war tatsächlich ein einziges Defizit. Also da gab es schon viele schwierige Partien für Borussia Dortmund.
Das letzte Mal, als sie bei Eintracht Frankfurt gespielt haben, haben sie wie gespielt, Dirk?
Da haben sie gewonnen auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, 3-2 oder sowas?
Das ist richtig, nach 0-2 innerhalb von einer Viertelstunde gedreht. Wer hat das Spiel für Radio 91.2 damals kommentiert?
Der liebe Kollege Matthias Schärf.
Nein, ich.
Ja, das war mir klar. Ich hab's
ja, es war so offensichtlich. Du wolltest mich foppen.
Ja.
Nein, ich sag das deswegen, weil das war die Sieggarantie. Das ist so ein bisschen, als würde bei den Profifußballern, wenn Cedric Gebhardt ins Stadion geht, in der Regel verlieren die.
Ja, da geht demnächst. Ich sag gar nicht wo. Aber da können wir dann danach drüber reden.
Ah, nein.
Also jedes Mal, wenn du kommentierst, das gewinnt Borussia Dortmund. Das war bis jetzt einmal der Fall.
In der Bundesliga ist das der Fall gewesen, ja. Und hat jedes Mal 3 Tore geschossen.
Gut. Bist du Samstag da? Nein.
Nein.
Tja. Was jetzt?
Ja, ich denke, das wird eine enge Kiste.
Da wird der liebe Kollege Frank Schnürch für 91.2, glaube ich, sitzen, weil der alle Südspiele macht. Oder das ja dann.
Der macht auch alle Nordspiele, wenn die weit weg sind.
Nee, der kommt ja da aus der Ecke irgendwie, der wohnt da.
Ach.
Ja, ja, der ist, in der Regel wohnt er da, glaube ich, irgendwo. Und
also in der Regel wohnt er da, und ja, manchmal nicht?
Ich blicke noch nicht so ganz durch. Manchmal
ich
muss ich.
Ich dachte, der ist Dortmunder.
Das mag sein, ja, aber ich meine, dass der irgendwie tatsächlich da in der Ecke.
Dann bietet sich das ja an.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie dessen Bilanz ist, aber da der immer alle Bayern-Spiele gemacht hat in München.
Bilanz leider verheerend.
Vielleicht nicht ganz so gut, ja.
Ja, ich hatte bislang auch nur 2 Einsätze in der Bundesliga. In Bielefeld letzte Saison, da waren wir zusammen.
Da waren wir zusammen.
Das war schön. Tolles Herbstwetter damals, die Bäume so rötlich, also die Blätter.
Wie jetzt, ne?
Guter Bratwurstgeruch, als wir ins Stadion gekommen sind. Ja, ein bisschen wie jetzt heute. Tolles Wetter draußen.
Ich habe gesagt gestern zu den Kollegen, wir werden es erstmals vielleicht in dieser Saison, also im Herbst schaffen, nicht zu frieren, bevor die Winterpause kommt im Stadion.
Ich fliege ja, wie gesagt, nächste Woche nach Podgorica und habe mir geschworen, vorher die Heizung nicht anzumachen. Das wird klappen.
Ja, es soll ja nochmal hochgehen auf über 20 Grad jetzt. Ne? Das ist schon irre.
Ja, ja. Erstaunlich. Naja, also ich freue mich und weil das ja relativ weit südlich ist, Podgorica und auch Skopje dann hinterher, wird es da auch nicht kalt werden. Mein Mazedonien grenzt ja auch an Griechenland, von daher.
Ja, genieß es.
Ja, mal gucken. Hab übrigens nachgeguckt, also beziehungsweise ein Kollege, mit dem ich fliege, hat nachgeguckt, Kilometer Taxi 80 Cent. Ist günstig.
Das ist günstig, ja.
Ja.
Uber oder?
Nee.
Offizielle Taxiunternehmen?
Offizielle Taxiunternehmen. Das heißt, Uber kostet wahrscheinlich 50 Cent. Allerdings, großes Problem dabei ist, man kann da das Handy nicht nutzen, ist außerhalb der EU und fällt nicht in den eigenen Tarif. Also da muss man richtig vorsichtig sein, weil das wird schweineteuer dann.
Okay. Ja.
Also werden wir uns eine Prepaid-Card vor Ort kaufen. 15 Euro, 500 Gigabyte.
Mit?
Ja. Ja.
Okay.
Ja. Ja, willkommen nicht in Deutschland.
Ja.
Da geht das überall. Und wahrscheinlich bist du da irgendwie am Hintern der Welt, um nicht direkt wieder Arsch zu sagen, wie ich das eben gemacht habe.
Du hast trotzdem besseren Empfang als hier in Dortmund in der Innenstadt. Ja.
Ja. Ja.
Ich finde das immer so lustig, wenn ich mit dem Zug aus Dortmund rausfahre. Wir sind noch nicht in Kirchderne, was ja dann zu Dortmund gehört. Das ist ja dann Gürtel der Stadt sozusagen. Und du hast keinen Empfang. Da drehe ich doch durch, ehrlich.
Da rastest du aus?
Da raste ich richtig aus.
Da fängst du an zu beleidigen?
Nein, da bin ich froh, dass mich Florian Gröger mal einmal nicht erreichen kann.
Ja. Ja, manchmal sind die ein oder anderen Leute froh, wenn man einen nicht erreichen kann. Oder umgekehrt. Na gut, Hörerfragen. Notiere ich mir auch nochmal für die Kapitelangaben. Mhm. Aber die Leute sagen, oh, Vorgeplänkel, geht mir auf den Sack. Ja, ihr wisst doch, immer so 10 Minuten. Dann läuft das. Hummels hat ja bei seiner öffentlichen Schelte, auch wenn er von Team und wir gesprochen hat, sehr deutlich auch auf Adeyemi abgezielt. Gestern hat er diesen explizit für seine kämpferische Leistung gelobt. Gutes Gespür für die richtige Aktion, oder?
Ja, das war ja auch durchaus anerkennenswert, würde ich jetzt mal sagen. Also er hat am Anfang ja so ein bisschen noch Probleme gehabt, gerade wenn es dann defensiv in die Zweikämpfe ging, wurde mal einmal ganz übel getunnelt. Das hat er sich dann vielleicht auch gemerkt und hat daraus gelernt. Und das ist ja das, was man eben von allen Offensivspielern eigentlich sehen möchte. Das gilt jetzt dann auch zum Beispiel für den Mahlen, der sich ja auch damit schwer tut, die Meter nach hinten zu gehen. Die tun halt immer besonders weh. Und Hummels ist jetzt nicht blöd. Ich würde mal sagen, der weiß, dass natürlich das auch nicht immer so gut ankommt in der Mannschaft. Und von daher ist es dann auch, glaube ich, ganz gut, wenn die Gelegenheit da ist, eben auch mal lobt. Das beruhigt ein bisschen vielleicht die Gemüter.
Ja, klar, beruhigt das die Gemüter.
Das Wichtigere an der Geschichte ist, also erstens hatte Hummels meistens recht mit dem, was er gesagt hat. Zweitens, warum geht er in die Öffentlichkeit? Er wird es hoffentlich auch intern angesprochen haben. Wenn er es dann über die Öffentlichkeit macht, hat er wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass es intern nicht auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ja, das würde ich jetzt mal spekulieren. Aber noch wichtiger, er selber geht ja voran mit Leistung und von daher hat er, glaube ich, als einer der Anführer in dieser Mannschaft, als einer der ältesten Spieler auch mal das Recht zu kritisieren. Und es ist immer schon so gewesen, nur mit Friede, Freude, Eierkuchen gewinnst du nichts.
Er ist momentan der beste Innenverteidiger der Bundesliga, Fragezeichen?
Ich glaube, die aktuelle Form spricht für sich. Das ist ja immer schwierig, so diese Kreuzvergleiche mit anderen Innenverteidigern. Die weiß ich nicht, vielleicht irgendwie dann in ihrer Mannschaft vielleicht schwierige Konstellationen haben, dass der Partner an der Seite vielleicht gerade fehlt oder was auch immer. Aber was man so sieht in Zusammenschnitten auch und was wir natürlich im Stadion sehen, wenn wir ihn oder Borussia Dortmund lange beobachten, dann ist er, ja, er ist auf jeden Fall. Du willst ja darauf hinaus, ist das jetzt ein, kommt Hansi Flick noch an ihm vorbei? Ich glaube, die Frage gibt es vielleicht auch bestimmt.
Könnte kommen.
Die Frage ist, was machst du mit Mats Hummels, wenn du ihn mitnimmst? Das war schon, als sie ihn zurückgeholt haben, damals ja das große Thema. Wenn du einen Hummels zurückholst, auch wenn du einen Müller zurückholst, setzt du ihn dann auf die Bank? Ist das vielleicht dann ein potenzieller Unruheherd? Also ich glaube schon, dass Flick sich, würde mich jetzt sehr wundern, wenn nicht das Duo Süle-Rüdiger spielen würde. Und dann ist halt die Frage, was machst du mit Hummels? Setzt du ihn auf die Bank? Tust du ihm das an? Tust du deiner Chemie in der Mannschaft das vielleicht an? Weil es könnte sein, dass es vielleicht dann irgendwann mal gärt in ihm und dass es dann aus ihm rausplatzt. Weiß ich nicht. Aber er wird das mit dem Flick vernünftig besprechen, denke ich mal. Und dann auch, wenn er sagt, ja, ich habe da kein Problem mit, ich setze mich auf die Bank und bin dann da, wenn ich gebraucht werde und der Fall wird kommen, dann mache ich das. Das kann gut sein. Wir werden das jetzt bald wissen. So lange dauert es ja jetzt nicht mehr. Und um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, gehört zu den 1, 2, 3 besten Innenverteidigern aktuell in der Bundesliga, auf jeden Fall.
Da kommt eine Frage auch zu Moukoko. Hat Moukoko eigentlich eine Chance für den WM-Kader, also den Finalen, nominiert zu werden? Er könnte meiner Meinung nach der deutschen Mannschaft viel von der Bank bringen und es gibt, glaube ich, gerade keinen deutschen Stürmer, der so viel besser in Form ist. Ich glaube, um von Anfang an zu spielen, reicht es nicht, aber um ihn reinzuwerfen, reicht es.
Ich kann mich erinnern, dass eigentlich alle Bundestrainer in den vergangenen Jahren, ja gut, es war dann meistens Löw, die ein oder andere Überraschung im Kader auch hatten. Erinnere dich mal an 2016, das ist mir noch relativ präsent, weil ich da war, als Julian Weigel dann auf einmal mitgefahren ist.
Ja, oder 2006 Udonko, natürlich der Klassiker.
Der Klassiker, genau. Und ich kann mir vorstellen, Flick kann ja auch ein bisschen in die Trickkiste greifen, er kann ja auch ein paar Leute mehr nominieren. Das würde mich gar nicht so sehr wundern, weil Moukoko macht's wirklich gut und wenn man es auch jetzt gegen Man City gesehen hat, er macht's eben auch gegen richtig gestandene Gegner mittlerweile gut, die körperlich vielleicht bessere Voraussetzungen haben, weil sie größer sind. Also er hat das, und das ist eben auch seine Klasse, das muss man ganz klar sagen. Er hat natürlich immer noch seine Schwankungen, macht auch noch viele Fehler, aber dass er also ein richtig guter Spieler werden wird und auf dem Weg schon dahin ist, das sieht man einfach daran, dass er sehr, sehr schnell gelernt hat. Und das hat Edin Terzic ja auch gesagt, Problemstellen sozusagen oder da, wo er noch dran arbeiten musste. Das hat er sehr akribisch gemacht und dann sieht man auch sehr, sehr schnell Erfolge. Und das zeigt eigentlich, was für ein herausragendes Talent er ist. Also ich würde ihm eine Minimalchance auf jeden Fall anräumen und würde mich gar nicht so sehr wundern, wenn er die Überraschung in dem Kader wäre.
Ja, da waren einige überraschende Namen jetzt auf der vorläufigen Liste.
Ja, und wenn du dich dann fragst, muss ich jetzt zum Beispiel Moukoko hinter diesen Spielern verstecken? Ist die Antwort aus meiner Sicht, nee, muss er nicht.
Wenn Füllkrug so gut wäre, dann würde er nicht bei Werder Bremen spielen? Sag ich jetzt mal so, ohne ihm zu nahe treten zu wollen.
Der funktioniert halt da wunderbar.
Ja,
ne? Und funktioniert er auch woanders? Fragezeichen.
Wer kann nächsten Dienstag, ich muss husten, um Gottes Willen, wer kann nächsten Dienstag in Kopenhagen in die erste Elf rotieren? Haben wir überhaupt ausreichend fitte Spieler zur Verfügung? Bellingham, Brandt, einer der Innenverteidiger, Moukoko sollte jedenfalls eine Pause bekommen, denn das nächste Derby steht an. Ja, dann natürlich gegen den VfL Bochum, aber ist richtig.
Ja, du hast ja gesehen, dass auch ein Paslak jetzt schon ein paar Minuten mal bekommen hat, Samstag gegen Stuttgart. Und davor waren es ja, glaube ich, beim Pokalspiel hat er eine Minute, glaube ich, gespielt. Also das ist zum Beispiel ein Kandidat, den würde ich da jetzt mal setzen. Gerade auch außen hast du ja ein Problem. Du musst einen der Innenverteidiger nach außen ziehen. Und wie du es schon gesagt hast, gerade oder wie auch in der Frage beschrieben war, die Innenverteidiger brauchen auch mal Pausen. Also würde ich jetzt mal fast sagen, vielleicht spielt dann Hummels einfach in Kopenhagen nicht, dann rückt ein Süle vielleicht in die Mitte und außen könnte Paslak spielen. Wolf sollte eigentlich bis dahin auch wieder fit sein. Das heißt, du hast schon ein eine begrenzte Chance, ein paar Leute mal zu bringen, aber das wird er nutzen und das wird er machen. Und gerade die beschriebenen Spieler, sprich Bellingham, Hummels, ja, also Reus rechne ich dann auch mit, dass er dann mal wieder auftauchen wird. Brandt hat sehr viel gespielt, wäre auch ein Kandidat mal für eine Pause, obwohl er letztens in Hannover, glaube ich, ja nicht von Anfang an gespielt hat. Also die Gelegenheit ist jetzt da und Terzic muss sie nutzen. Und er wird sie nutzen, glaube ich.
Da wird ausgedruckt. Am Drucker, man hört uns allerdings nicht, man ignoriert uns. Normalerweise kann man uns draußen hören, aber da ist der Fokus bei den Kolleginnen so hoch. Wahnsinn. Vielleicht sollten wir mal so fokussiert arbeiten.
Kollege der Regie, die in den Ton leise gedreht
hat. Ah, das könnte natürlich auch sein, damit wir keinen stören. Weil wir allen so auf den Sack gehen, sagst du? Bin ja nur ich, der versucht immer die Leute irgendwie ein bisschen zu ärgern. Schlimm. War ja eine tolle Leistung gegen City, keine Frage. Aber was mich seit Wochen nervt, gibt es eine Mindestanzahl an Pässen, die ab der Mittellinie gespielt werden müssen? Oder wer hat den Jungs gesagt, dass man nur Tore erzielen kann, wenn man den Ball über die Torlinie läuft? Mit Ball, Entschuldigung.
Ja, das Problem kennen wir in Dortmund seit vielen Jahren. Ja, ne? Also ja. Die Mindestanzahl an Pässen gibt es nicht. Die maximale Anzahl an Pässen sollte man einführen. Das machen die eigentlich im Training auch immer. Und dass man konsequenter auf den Abschluss manchmal gehen muss. Bekanntes Problem, glaube ich, in Dortmund. Ich fand es jetzt gestern so extrem, aber nicht.
Wohl das beste Spiel von Jahn. Wir klammern mal den Elfmeter aus. Ansonsten hat er gezeigt, wieso ihn der BVB damals geholt hat.
Bei ihm immer wieder das Gleiche. Wenn er sich auf das konzentriert, was er richtig gut kann, dann ist er, finde ich, auch wertvoll für diese Mannschaft. Er kann nicht nach vorne dribbeln. Da wird es dann schwieriger.
Würde er gerne können, ne?
Ja, und auch mit dem Kopf durch die Wand, das sieht so ein bisschen immer so danach aus und dann ist der Ball schnell weg. Und das Foul jetzt, wir haben natürlich im ersten Moment wieder gedacht, oh, okay, weil ihr wisst es vielleicht ja noch alle, Champions League, Emre Can, da gab es ja schon so ein paar Spiele, wo er auch spielentscheidend dann mal gepatzt hat, in Manchester auch schon mal einen Elfmeter verursacht und so weiter, rote Karte gesehen. Dieses Foul jetzt, finde ich, kann man ihm nicht ankreiden, weil er musste irgendwas machen, wenn er also nicht nach unten geht, wenn er nicht versucht, den Schuss zu blocken, dann hat Mahrez, war es ja, glaube ich, freie Bahn, dann ist er zentral vorm Tor und es ist keiner mehr da, der eingreifen kann, dann kann er sich die Ecke aussuchen. Also er musste schon ein bisschen was riskieren und auch was versuchen und war jetzt ein bisschen Pech. Ansonsten fand ich, hat er sich da relativ stabil gezeigt. Ja, gab so ein, zwei Situationen, wo man immer so seine, ja, dann will er so diesen aggressive Leader oder wie er sich dann immer selber auch mal genannt hat, will er dann sein und so, dann schießt er manchmal übers Ziel hinaus. Aber das war gestern eine gute Leistung von ihm.
Erwartet ihr, dass Ansgar Knauf nach dem Leihende im nächsten Jahr zum BVB zurückkehrt? Er hat sich in Frankfurt ja sehr gut entwickelt.
Spannendes Thema, wird mit Sicherheit diskutiert werden und wird, glaube ich, jetzt ein bisschen davon abhängen, erstens, wie sich so die weitere Umstrukturierung des Kaders gestalten wird. Also Dortmund braucht auf jeden Fall noch einen schnellen Spieler für außen und da wäre Ansgar Knauf natürlich ein Kandidat, allein deshalb, weil er unter Vertrag steht. Ja, da musst du keinen mehr teuer kaufen. Ich weiß nicht, wie dessen Sicht auf diese Dinge ist, ob er hat in Frankfurt ja sehr, sehr großen Sprung gemacht und er fühlt sich wohl in dieser Mannschaft, so macht es zumindest den Eindruck und ich weiß nicht, ob das Bestreben bei ihm ist, er spielt auch Champions League, ob das Bestreben auch bei ihm ist, vielleicht da nichts zu verändern, einfach weil es passt gerade, ne? Aber offiziell ist er ja ab 1.7.23 dann wieder Spieler des BVB und das wird sich Borussia Dortmund sehr, sehr gut überlegen und im Zweifel dann teuer bezahlen lassen, wenn die Frankfurter ihn behalten möchten.
Ne? Ja, aber das Argument, was du gerade gebracht hast, dass man keinen neuen holen muss für teures Geld.
Genau, du hast einen Spieler, der eigentlich auch die ganzen Umstände in Dortmund kennt, der die ganzen Rahmenbedingungen kennt, der sich in dem Verein auskennt und ist ein Spieler, der, glaube ich, bei den Fans auch gut ankommen würde oder wird. Und von daher, du brauchst vor allen Dingen, du brauchst außen diese schnellen Spieler. Und da kannst du nicht nur sagen, wir haben ja schon Malen und Adeyemi, das reicht nicht.
Ne? Ja. Das ist ein bisschen wenig, das merken wir ja gerade. Vor allem, weil die in der Regel nicht so gut spielen. Das kommt ja auch noch dazu.
Vorzeigebeispiel auch da Bayern München. Die leisten sich halt 4 oder 5 auf dem Niveau, dann können sie halt auch mal rotieren. Und wenn dann mal einer eine Formschwäche hat oder verletzt ist, kannst du nahtlos 1:1 ihn ersetzen. Und da ist Dortmund noch nicht.
Ja, das ist auch noch ein weiter Weg, auch weil es Spieler für diese Position nicht so viele gibt, die eine hohe Qualität mitbringen.
Die sucht jeder, ja. Die sucht jeder und die richtig guten kosten natürlich auch richtig viel Geld.
Watzke hat im Interview bei Prime durch die Blume durchblicken lassen, dass Bellingham wohl im nächsten Sommer weg ist. Ich habe das Interview nicht gesehen. Mit der Begründung, er wäre noch nicht auf den Verein zugekommen. Muss man diese Aussage so deuten oder gibt es ein Szenario, dass er vielleicht sogar verlängert?
Ich habe das Interview jetzt nicht gesehen. Ich wüsste nicht, warum jetzt Ende Oktober Jude Bellingham sich schon erklären müsste. Ich denke, auch dazu wird es genug Zeit geben, wenn die Winterpause da ist, dann ist er sowieso erstmal bei der WM, vielleicht dann danach. Klar will Borussia Dortmund, glaube ich, so ein zähes Ding wie jetzt mit Haaland im Frühjahr, wollen sie sicherlich vermeiden. Also die werden natürlich schon versuchen, ihn auch zum Bekenntnis zu kriegen. Und vielleicht ist da die Voraussetzung auch eine bessere, dass Bellingham sich irgendwann auch erklären wird. Ob die Tendenz dann so ist, ich weiß nicht. Also ich würde vom Gefühl her sagen, das ist absolut noch offen. Aber der wird natürlich Angebote kriegen und zwar richtig gute. Und dann ist es die Frage, was lockt ihn? Lockt ihn die Perspektive, in Liverpool zu spielen oder, keine Ahnung, bei United zu spielen oder bei City zu spielen, wo auch immer? Und lockt ihn das Geld oder sagt er, ja, ich kann mich aber noch ein Jahr in Dortmund wunderbar weiterentwickeln? Es gibt Argumente für beides. Ja, aber
gibt es denn auch Argumente, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, gibt es denn auch Argumente für Borussia Dortmund zu sagen, dann verkaufen wir ihn lieber 2023 und bekommen nochmal 40 Millionen Euro mehr?
Ich glaube, du würdest, ja, meinst du, weil der Vertrag 25 ausläuft und dann 24 wäre nur noch ein Jahr, aber ja, ich glaube, nee, bei so einem Spieler. Die Gefahr ist höchstens, dass du sagst, was machen wir, wenn der sich mal schwer verletzt? Aber das Risiko hast du immer. Ich glaube, wenn es irgendwie möglich ist, würden sie ihn gerne behalten. Weil er ist einfach auch ein Gesicht dieses Wandels jetzt. Er gehört nach der Umstrukturierung sozusagen jetzt zu den neuen Führungsfiguren. Er ist ein absoluter Fanliebling. Er geht auf dem Spielfeld voran. Also wenn die Chance besteht, den noch ein Jahr länger bei dir zu haben, erreichst du natürlich auch eher vielleicht deine sportlichen Ziele. Und dieses Geld, was du bekommst, musst du investieren und dann hast du immer das Risiko, dass du vielleicht einen Spieler erwischt, der Zeit braucht, der sich vielleicht nicht so schnell akklimatisiert und dann hast du ein Loch, ein Leistungsloch erstmal wieder. Ne? Die Frage generell ist ja, kriegst du einen gleichwertigen Ersatz? Das haben wir jetzt ja bei Haaland gesehen. Ohne dass du weißt, wie Haller funktioniert hätte, ich will dem auch nichts Negatives unterstellen, aber der Unterschied zu Haaland ist mit Sicherheit noch da, ja. Und geschweige denn jetzt zu Modesto oder Moukoko. Also das ist schon ein Unterschied. Also hast du einen Qualitätsverlust und du musst ja gucken, dass du deine Ziele auch erreichst.
Mahlzeit Jungs, glaubt ihr, Modest kann sich schon mal damit begnügen, nur noch von der Bank zu kommen? Also wenn Youssoufa jetzt nicht verlängert, dann ist er selber schuld. Macht weiter wie bisher, kleine Anmerkung. Ladet doch mal andere BVB-Podcaster ein.
Ja, wäre eine gute Idee, ne? Könnte man mal machen.
Könnte man mal machen.
Ja, er wird sich damit arrangieren müssen. Also sicherlich kann auch jetzt ein Moukoko jetzt nicht jede Woche dann im Dreitagesrhythmus spielen. Vielleicht wird er es jetzt bis zur Winterpause durchziehen können. Dann muss man mal gucken, was passiert mit ihm. Wir haben es eben angesprochen. Kriegt er eine Pause oder ne, muss er mit nach oder darf er mit nach Katar? Aber der wird sicherlich auch mal Pausen brauchen, bloß in der momentanen Konstellation, und da machen wir uns ja nichts vor, passt auch die Art und Weise, wie Youssoufa Moukoko spielt, viel besser zum Stil des BVB als bei Modest. Das hat man ja durchaus gesehen, dass sich da beide noch nicht aneinander gewöhnt hatten. Und es geht um Leistung. Solange Moukoko die Leistung bringt, wird er spielen.
Und wir hoffen natürlich nach wie vor inständig, dass Sebastian Haller, sobald es geht, wieder mit von der Partie ist.
Ja, ich glaube, ohne da was zu wissen, aber es gibt ja so ein paar Indikatoren, wenn du ihn auch gehört hast, vielleicht kann man das mal kurz abhaken, also aus meiner Sicht ist das zumindest so, ohne dass ich Experte auf dem Gebiet bin, aber der hat mehrere Chemotherapien bekommen, Das, also mehrere Zyklen. Und das kriegst du auch nicht, wenn es nur eine Stelle ist, die eigentlich durch eine Operation dann schon beseitigt ist. Das scheint schon ein bisschen mehr gewesen zu sein, ohne dass ich es genau weiß. Und ich weiß nicht, Hoffnung, dass der im Januar auf dem Trainingsplatz steht, der habe ich nicht. Ich glaube, man kann sehr, sehr froh sein, wenn der im Laufe der Rückrunde wieder vorsichtig herangeführt wird, weil ich glaube, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, also wenn man mal ein paar Tage im Bett gelegen hat, weil man eine Grippe hatte, dann weiß man schon, wie schlapp man dann erstmal ist. Aber so eine Chemo, die fährt dein ganzes Immunsystem auf Null runter, da fängst du bei unter Null wieder an und bis du dann wieder auf dem Niveau bist, um ein Bundesligaspiel bestreiten zu können, das dauert, glaube ich, ewig. Das hat man bei Marco Russ auch gesehen, wie lange der nach seinem Trainingseinstieg erstmal gebraucht hat, um wieder wettbewerbsfähig zu sein, ne? Will er jetzt keine vorschnellen Urteile fällen irgendwie, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir den wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr sehen. Und das wäre aber auch nicht schlimm, wenn er gesund ist, muss man auch mal ganz klar sagen.
Ganz ehrlich, Dirk, wenn er gesund ist, dann braucht er wegen mir nie wieder Fußball spielen.
Ja, also ich meine, wir haben jetzt ja einige Fälle gehabt. Es gibt natürlich die Beispiele, wo die Leute dann relativ schnell wieder auf dem Platz stehen, aber es ist auch jeder Fall ist eben auch anders und individuell gelagert. Und ich finde auch, klar will der wahrscheinlich noch ein bisschen gerne Fußball spielen, das ist ja auch sein Lebensinhalt, aber der wird schon auch jetzt begriffen haben, dass es kurz vor knapp war und dass es wichtig ist, erstmal richtig gesund zu sein. Ne?
Nicht falsch verstehen, ich liebe Jude auch, aber ich sehe ihn manchmal ein bisschen zu viel rummaulen, wenn jemand nicht zu ihm gepasst hat und dann geht er ein paar Minuten später selbst ins Dribbling und verliert den Ball, wenn er einen einfachen Pass hätte spielen können. Das nur als Anmerkung. Ich glaube, das haben wir alle durchaus so festgestellt. Emre Can, bis auf die maximal dumme Grätsche ein echter Leader auf dem Platz. Toto überzeugt, also Thorgan Hazard, durch seine gute Technik und maximale Aggressivität als Linksverteidiger. Kein einziger Spielzug des BVB, an dem Brandt nicht beteiligt war, hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal schreiben würde. Und der nächste Hörer schreibt dann, liest sich absolut surreal, ist aber wahr. Brandt hat sich schon längst zurückgekämpft, Can nun auch schon mit mehreren guten Auftritten. Toto muss aber noch viel, viel mehr zeigen. Ansonsten gilt, Can und Toto dürfen bei passendem Ersatz weiterhin gerne wechseln. Keine Frage, bester Podcast, bitte nie aufhören. Jede Woche ein Muss. Mhm. Was machen wir eigentlich so in 15 Jahren dann? Ja, du nichts mehr, ist klar. Du machst nichts mehr, aber was mache ich denn dann?
Ach, wenn du mich dann nochmal einlädst, würde ich mich freuen.
Ja?
Ja, klar.
Meinst du, ich mache in 15 Jahren noch den Podcast?
Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt's dann den nächsten heißen Scheiß, dann ist Podcast schon überhaupt nicht mehr in.
Ja, Video wird schon gehen. Mehr als Video geht nicht.
Ja. Wahrscheinlich so 3D.
Zum Anfassen, nee.
Im Wohnzimmer der Zuhörer oder sowas. Irgendwas.
Virtual Reality.
Mal schauen, was da so geht.
In 15 Jahren bist du ja in Rente.
Ja.
In 15 Jahren bin ich aber noch keine 60. Aber ich kann nicht mit 60 noch einen Podcast moderieren, also mit fast 60.
Ja, dann machst du halt was anderes. Also
hinter der Kamera dann.
Warum meinst du, dass das, weil du dann nicht mehr jugendlich genug bist?
Oder? Ja, guck mal, Trend is not my friend.
Tja.
Du,
wer weiß.
Also vielleicht auch bald aussortiert, man weiß es nicht.
Ja, kann sein. Vielleicht gibt es ja Podcasts für Senioren.
Ja gut, es gibt Podcasts für alles.
Ich finde das interessant bei den, ich bin ja Radiohörer, ne? Weil mein Auto einfach zu alt ist, um dieses moderne Zeug alles zu können. Da hast du natürlich über die Jahre hinweg, dann die fangen bei 1 live an, dann gehen sie zu WDR 2, dann 10 Jahre später gehen sie dann zu WDR 4. Irgendwann landen sie bei WDR 5.
Wo bist du gerade?
Ich bin jetzt, glaube ich, WDR 4.
Ja, ja.
Würde ich mal sagen.
Ne? Ja, gut.
Aber ja, so ist das halt. Ne?
Hier WDR 4.
Aber WDR 4 habe ich ja noch kennengelernt als wirklich reiner so Party.
Schlager.
Schlager, ja. Deutsche Schlager und so weiter. Mittlerweile ist das ja okay. Also das geht.
Sie haben sich verändert.
Ja, gut, klar. Die müssen ja auch... Die müssen ja auch mit der Zeit gucken, was noch so bei den Leuten überhaupt gut ankommt.
Jetzt pass mal auf, wo du gerade 1 live gesagt hast. Weißt du, was ich da ganz, ganz schlimm finde?
Ach, ich finde 1 live insgesamt.
Ich weiß nicht, wer da die Nachrichtentexte schreibt.
Ja.
Aber das ist doch kein Deutsch. Also Entschuldigung, die Verben einfach irgendwo mittendrin im Satz, objektiv, subjektiv, einfach irgendwie reingewürfelt. Da denke ich mir, Leute, lest ihr eigentlich eure Texte selbst? Das kann doch nicht in eurem Interesse sein, dass die Jugend so eine Sprache lernt.
Ich bin mit WhatsApp-Nachrichten meiner Kinder aufgewachsen sozusagen und ja, da haben sich mir manchmal auch die Haare, die wenigen, aufgestellt. Da denke ich mir auch, ey Leute, ihr wisst ja, dass ihr in einer Journalistenfamilie groß werdet. Da ist zumindest mal deutsche Rechtschreibung Pflicht, ein bisschen besser. Aber so ist das eben. Die sprechen, wie sie denken. Also die denken, wie sie, die schreiben, wie sie denken. So,
so.
Das meinte ich.
Ja. Weißt du, was das Problem ist? Wenn sie es dann nicht können, wenn sie zum Beispiel an der Uni sind oder sowas, dann wird es zum Problem.
Ja, ja, klar.
Weil der Professor, der findet das nicht witzig. Also wenn sie ihre Masterarbeit schreiben, musst du dann alles korrigieren.
Wie viel in der Schule da so durchgeht, da wundert man sich tatsächlich. Also ja. Ich war jetzt auf dem altsprachlichen Gymnasium, da wurde noch sehr viel Wert auf Sprache gelegt. Und von daher, wir sind ja auch nicht ohne Fehler, aber im Grunde beherrschen wir das einigermaßen. Und wenn du dann aber manchmal siehst, boah, was da an so in Arbeiten, ja, die zahlen demnächst in die Rentenkasse für uns ein, hoffentlich. Die Leute alle.
Tag zusammen. Frage fürs Vorgeplänkel. Habe ich leider jetzt vergessen. Wo sitzt ihr da eigentlich? Die Geräuschkulisse, Tische schieben, Gerede, Straßenlärm lässt mitunter auf Kantine bei geöffneten Fenstern schließen. Tut der Qualität eures Podcasts aber keinen Abbruch. Grüße aus dem Venedig-Westfalens. Stark. Wir sitzen im TV-Studio der Ruhrnachrichten, aber wenn draußen die Sonne hier drauf scheint, dann kann es hier relativ warm werden. Im Sommer sowieso unfassbar warm. Deswegen mache ich in der Regel gerne die beiden Fenster auf, damit es hier ein bisschen durchzieht.
Dann hört man so ein bisschen den Lärm vom Westen Hellweg.
Das ja, ist so. Ein klein wenig. Aber es ist auch authentisch. Ja, jetzt hört man vielleicht
die Glocke.
Die Glocke.
Ja.
Ja, dann hört man die halt kurz.
13.15 Uhr.
Dann machen wir mal weiter mit den Fragen. Hier steht auch nochmal, Bellingham diskutiert oft und so weiter und so fort.
Ich würde das abtun, ich habe das ja auch schon mal kritisiert, lange bevor das so ein Trend war, den dem vielleicht auch mehr Leute, der mehr Leuten aufgefallen ist. So, mir ist das letzte Saison schon ein bisschen aufgefallen und auch auf den Geist gegangen, ich habe das auch schon mal gesagt. Aber mittlerweile bin ich da ein bisschen gnädig. Also der ist nur jung, ne? Darf man nicht vergessen. Der muss jetzt nicht die Abgebrühtheit eines 28-, 29-Jährigen haben. Der ist noch recht unerfahren. Aber, und deshalb macht er vielleicht auch manchmal ein paar falsche Sachen. Aber generell müssen wir über den nicht diskutieren.
Ja, ja, absolut. Also sportlich über jeden Zweifel erhaben, gibt immer 110%. Von daher, also wenn alle seinen Einsatz hätten in jedem Spiel, hätten wir wahrscheinlich vor Jahren nie die Mentalitätsfrage gestellt, die hier so oft diskutiert wurde und so weiter und so fort. Karim, also Adeyemi, greift mehr und mehr, je öfters er spielt. Zeigen sich hier Parallelen zum ersten Jahr von Sancho. Wie bekommt man seinen hängenden Kopf bei misslungenen Aktionen weg?
Auch eine Frage des Alters, glaube ich. Also das wird er auch lernen, dass er sich davon nicht runterziehen lassen darf. Kann man ja auch positiv sehen, eine große Enttäuschung und so weiter. Aber es stimmt natürlich, klar, der muss den Kopf oben behalten. Und gerade wenn du als Stürmer oft so in 1-gegen-1-Duelle gehst, wenn das von dir erwartet wird, auch dass du das Unberechenbare machst und das funktioniert dann halt manchmal nicht, dann gehört es eben auch dazu, dass es, wie ich schon gerade sagte, dass es manchmal eben nicht klappt. Und dann gibt es einen neuen Anlauf. Ne? Das wird er hinkriegen, der ist auch jung.
Moin, ihr Podgoats. Also greatest of all time. Oder er meint, du bist eine Ziege, ich weiß es nicht.
Ja, kann auch sein.
Mir geht die Twitter-Blase rund um die Leistung und den angeblichen Wechsel von Jude Bellingham mal so richtig auf die Nerven. Es gibt nur Extreme, mal darüber nachgedacht, dass der BVB nicht jetzt immer die Sterne vom Himmel gespielt hat. Genauso wie Sky jetzt schon den Nachfolger von Bellingham kennt. Das Einzige, was mich stört, dass sich der Gegner nicht uns anpassen muss, sondern teilweise wir uns dem Gegner anpassen und das Umschaltspiel nicht so pralle ist. Aber ich denke, das wird schon ein gutes Spiel gegen Man City. Ja, bitte.
War da eine Frage drin?
Ja, da war zwischendurch meine Frage drin.
Habe ich dann vielleicht kurz weggehört.
Aber ich glaube, er ärgert sich über die Twitter-Blase, die sich dann immer schnell echauffiert.
Ja, gut, das gehört eben zu Twitter und Facebook und Co. dazu.
Ich finde, bei Twitter geht's ja sogar noch. Bei Facebook, da darfst du gar nicht vorbeischauen.
Nee, aber Twitter ist auf einem guten, also auf einem schlechten Wege dahin, würde ich mal sagen. Also
du folgst Florian Gröger.
Ja, deshalb aber nicht. Es wird schon sehr, sehr schwarz-weiß gemalt dort. Das ist schon so.
Ja, so graue Typen wie wir, denen ja. gefällt das natürlich nicht.
Also dieser Drucker da vorne, der ist aber
ja, stark aber sie hört uns nicht. Sie hört uns nicht. Ich kenne die Kollegin auch nicht. Kennst du sie?
Vom Sehen nur.
Vom Sehen?
Ja.
Ja. Also nein. Nee, wir sind hier abgelenkt.
Ja. Also wie ich es eben schon gesagt habe, um bei Bellingham mal eben auf das Thema zu kommen, ich glaube nicht, dass tatsächlich eine Entscheidung jetzt gefallen ist. Wenn es so wäre, ich weiß nicht. Also er macht auf jeden Fall nicht den Eindruck, als ob er irgendwie gedanklich mit Borussia Dortmund abgeschlossen hätte oder sonst was. Ganz im Gegenteil. Und lasst uns einfach mal abwarten. Also man muss damit leben, dass es diesen Spieler irgendwann weiterziehen wird. Das ist so. Weil es gibt einfach noch ein Dutzend Vereine, wo er deutlich besser bezahlt werden wird, die sportlich auch sehr attraktiv sind. Und dann kommt diese Heimatgeschichte noch dazu, Premier League als ja das Traumziel vieler Fußballer. Und gerade wenn man aus England kommt, glaube ich, wird es ihn irgendwann halt auch dahin zurückziehen. Aber mal abwarten. Der hat sich sehr, sehr früh, sehr, sehr eindeutig zu Borussia Dortmund bekannt. Und erfüllt das mit Leben eigentlich jede Woche momentan.
Frage an das Orakel, das musst du ja sein. Es folgte bislang sehr oft auf einen Erfolg in der Champions League, eine Enttäuschung in der Liga. Warum passiert genau das nicht gegen eine aktuell bärenstarke Eintracht? Wie könnte der Plan aussehen? Grüße aus Frankfurt. Ich will so gerne einen BVB-Sieg hier in Frankfurt sehen, schreibt Stefan.
Ja, das Problem ist einfach, wenn du jetzt mal 3-4 Spiele zurückguckst, du hast zwei der ja, vielleicht 5-6 besten europäischen Mannschaften gespielt, Bayern München und Manchester City, und hast in beiden Spielen eigentlich gezeigt, dass du auf Augenhöhe bist. Das ist aber mental vor allen Dingen, ist körperlich sowieso, aber auch mental eine ganz andere Herausforderung, als wenn du gegen den VfB Stuttgart spielst und nach 10 Minuten 2-0 führst. Dann geht dir vieles leichter von der Hand. Das Spiel gestern war unglaublich kraftraubend, und deshalb ist es kein Wunder, dass es nach Champions League Spielen, die dann auch noch mental sehr intensiv waren, dass es dann vielleicht schwerer fällt, samstags, egal wo, zu bestehen. Und das ist halt immer die große Gefahr, ne? Und warum es jetzt am Samstag nicht passiert, dass das so läuft, sie haben jetzt die Messlatte schon selber ein bisschen hochgelegt. Ja, sie haben jetzt gegen Stuttgart, das hast du selber beschrieben, das war auch ein Gegner, der an dem Tag sehr, sehr schlecht gespielt hat. Es ist perfekt gelaufen mit frühen Toren. Aber sie haben da eine konzentrierte Leistung gebracht, solange es nötig war, haben das Ding deutlich gewonnen, was eben vorher auch nicht gelungen war. Wie viel 1-0 Siege hatten wir? Und wir haben danach jetzt gegen Manchester City auf einer anderen Ebene dagegen gehalten, mussten sehr viel leiden, wie Sebastian Kehl so es formuliert hat, mussten sehr viel beißen und haben auch die Herausforderung bestanden. Und damit haben sie die Messlatte auf eine gewisse Höhe gelegt. Und das ist eine Intensität, die du vielleicht nicht jede Woche hinkriegst, aber in der Nähe musst du irgendwo landen, sonst wirst du auch in Frankfurt Probleme kriegen. Und es ist halt immer nur die Hoffnung, dass die Mannschaft es auch begriffen hat. Aber die Umsetzung auf dem Platz ist dann die andere Geschichte. Wie müssen sie spielen? Ja gut, die Frankfurter Stärken sind ja bekannt. Also die Mannschaften kennen sich. Ne? Von daher, du musst eine ähnlich gute Stabilität haben. Gerade Umschaltspiel und so weiter. Da musst du schon aggressiv auch sein gegen den Ball. Und du musst, glaube ich, vorne tatsächlich noch effektiver werden. Das ist so das große Problem, dass du es dir leichter machen kannst, wenn du deine Chancen, die du hast und die du immer bekommst, wenn du die konsequenter nutzt.
Hallo zusammen. Hazard, meiner Meinung nach mit einer der besten Leistungen überhaupt. Wäre es denkbar, nach vorne gerichtet Hazard konstant als Linksverteidiger und Guerrero als offensiven Linksaußen spielen zu lassen?
Ja, er hat jetzt mal einen Anfang gemacht. Mehr würde ich daraus noch nicht schließen. Also wir haben auch darüber diskutiert, das war sehr gut oder das war ordentlich bis sehr gut. Da variierten dann auch die Meinungen der Kollegen so ein bisschen. Aber man muss eben gucken, wo er auch herkommt. Und wenn er diese Leistung mal über ein paar Wochen bringt, dann kann man mal darüber diskutieren, wie sein Standing in dieser Mannschaft sich entwickeln könnte, wie vielleicht auch seine Zukunft aussehen könnte. Und ob das vielleicht eine Position ist, auf der man ihn dauerhaft auch sich vorstellen kann. Dadurch, dass Guerreros Verletzungsanfälligkeit bleibt, du einen echten Backup so erstmal nicht hast, wird er dort seine Chancen bekommen und liegt jetzt an ihm, ne, das zu nutzen.
Übrigens zu der Sache, die wir vorher besprochen haben, jetzt nicht nur wieder im Selbstlob versinken und Samstag so auftreten, als wäre man der beste Verein, beziehungsweise der beste, die beste Mannschaft, die besten der Welt, schreibt er. Ja, ist das richtig? Ich denke grammatikalisch ja. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt wieder draus gemacht habe. In Anbetracht der Belastung meine Wunschelf gegen Kopenhagen. Meier im Tor, Viererkette mit Passler, Koulibaly, Papadopoulos und Rothe. Davor im Dreier-Mittelfeld Can, Özcan und Kamara und davor Wolf, Modest und Brandt. Was sagt ihr? Dann schreibt ein anderer Hörer. Ich sage, das Spiel bringt mit einem Sieg auch nochmal 2 Millionen. Dann schreibt er wieder, bringt dir auch nichts, wenn du wegen der Überbelastung die nächsten 3 Spiele so wie so weggeputzt wirst, weil alle im, Achtung, Arsch sind bei dem Spielplan. Ja, haben wir jetzt eben schon was zu gesagt, deswegen gehen wir da nicht weiter drauf ein. Moin, ihr Podcast-Könige. Brandt spielt in dieser Saison viel aktiver gegen den Ball und scheint auch weniger fehleranfällig zu sein. Für mich ist er aktuell für unseren Spielstil und auch bei voller Kapelle gesetzt. Wie siehst du das?
Ja. Gut. Sehe ich nicht anders. Hat mich sehr gefreut auch für ihn, weil er ja sehr, sehr viele Vorbehalte bekämpfen musste und ja gut, weil er selber ja auch wusste, dass die ersten Jahre jetzt nicht durchgängig optimal waren, ganz im Gegenteil. Aber er hat seinen Stil jetzt hier gefunden, wie er hier erfolgreich sein kann, finde ich. Und wenn man überlegt, dass er oft auf angeblichen Abschusslisten stand, ob das dann tatsächlich so war, weiß ich nicht. Aber auch Terzic wird ihm schon deutlich gesagt dann, was kommen muss, damit er auch eine Zukunft in Dortmund hat. Aber momentan gefällt er mir gut. Und ich würde ihn auch spielen lassen, wenn alle da sind.
Ich möchte nochmal hinweisen auf Projekt 5000. Wir arbeiten an einer Spendenplattform. Bitte folgt mir doch mal bei Twitter unter @sascha_staat. Folgt sehr gerne auch @dirk_krampe und natürlich @rnbvb. Da gibt es dann demnächst ganz viele Hinweise. Also ich bin gerade bei über 3500 Followern knapp. 1500 brauchen wir noch. Klar, wir spenden auch, wenn es weniger werden bis zum Ende des Jahres, aber das kriegen wir noch irgendwie hin, wenn wir mal richtig durchstarten mit unserer Kampagne. Und ihr könnt mir schreiben unter sascha.staat@ruhrnachrichten.de. Einige von euch haben sich schon gemeldet für unseren Live-Podcast am 6. Dezember, am Nikolausdienstag. Und dann geht es so gegen 20 Uhr los. Wir müssen uns das mit der Location nochmal genau überlegen, wie viele Leute von euch auch mit dabei sein wollen. Das kommt ja dann auch immer drauf an. Aber ein bisschen was zum Essen wird es auch geben und ein paar Getränke, da sorgen wir dann schon für. Gut, weiter geht's. Und zwar wird der BVB für seine Defensive zu kritisch gesehen? Ich finde, über alle Spiele betrachtet steht das Team insgesamt weitaus besser als in der Vergangenheit. Viele der Gegentore sind in kurzen Zeiträumen gehäuft gefallen, wie zum Beispiel Bremen, Köln oder Man City im Hinspiel.
Ja, das ist ja genau das Problem, ne? Dass man durchaus mal ein Gegentor kassieren kann, aber nicht dann in sich zusammenfallen darf. Ansonsten gab es natürlich auch 4-1-0-Siege, glaube ich. Das hat den Trainer sehr gefreut, wobei du dann immer das Problem hast, dass du bis zum Schluss richtig intensiv Gas geben musst, weil es einfach sehr knapp ist. Aber einfach mal öfter wieder 0-0 gespielt zu haben, das tut auf jeden Fall auch der Abwehr gut. Du musst gucken, dass du dich nicht aus dem Konzept bringen lässt, wenn du dann mal tatsächlich ein Gegentor schlucken musst. Und das wird immer vorkommen und dann darfst du nicht kollabieren. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und die angesprochenen Spiele, da war das ja so ein bisschen so. Ne? Danach wurde dann die Unruhe größer, die Unordnung größer und dann sind diese Spiele leider verloren gegangen. Ne? Das darf eigentlich einer Mannschaft nicht passieren. Ansonsten hat es viele Spiele gegeben, wo die Abwehr ordentlich gestanden hat.
Grüße aus der Hauptstadt an den besten Fußball-Podcast. Vielen Dank dafür. Ihr habt Rafa Guerreiro zuletzt ja öfters zu Recht kritisiert, aber eine Note 3 für das Stuttgart-Spiel nach 2 Torvorlagen als Linksverteidiger und defensiv stabiler Leistung finde ich schon sehr kritisch. Habt ihr da eine Erklärung für zum Vergleich? Er war mit der Note 2 in der 11 des Tages beim Kicker und auch in der 11 des Tages bei der Sportschau.
Bin ich raus, weil ich...
Das ist natürlich jetzt super für dich.
Das ist super für mich. Ja. Wer hat die Noten gemacht?
Das weiß ich doch jetzt nicht mehr.
Ja, wir vergleichen tatsächlich ab und zu auch mal, weil wir einfach auch natürlich uns selbst hinterfragen. Und dieses Thema Noten wird ja immer polarisieren. Und Ich habe das Spiel tatsächlich gar nicht gesehen, weil ich an der See war und mein Sky Go nicht funktioniert hat. Warum, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, okay, jetzt guckst du aufs Meer, dann musst du nicht unbedingt. Ich habe die Push-Nachrichten vom BVB bekommen. Da jubelte alle 5 Minuten, wurde gejubelt. Da war ich dann relativ schnell beruhigt. Und von daher kann ich da wenig zu sagen. Aber es gibt auch Fälle, wo die Kollegen des Kicker deutlich kritischer sind noch als wir. Man kann da immer drüber diskutieren. Was hättest du ihm gegeben bei diesem Spiel?
Ich habe es nicht gesehen.
Auch nicht?
Nee, ich war in Buxtehude.
Ja.
Die Stadt gibt's wirklich.
Die Stadt, da war ich schon.
Ja, was hast du denn da gemacht?
Urlaub.
In Buxtehude?
Da bin ich vorbeigefahren, aber sehr schöne Stadt. Du warst nur in der Handballhalle, richtig? Du kennst die Stadt nicht.
Nein.
Tolle Stadt. Kannst du schön im Sommer draußen sitzen, mhm. Ist so ein Kanal. Das ist wirklich wunderschön.
Kannst auch in Rom im Sommer schön draußen sitzen.
Ja, gut. Aber das ist natürlich 5-mal so weit entfernt.
Ja, das kommt ungefähr hin.
Siehste.
Stark. Einfach so rausgehauen. Ja,
ja, gut. Ja.
Nicht schlecht, Dirk.
Mein Erdkundelehrer hat immer gesagt, ich gebe dir eine 4, aber stör bitte nicht den Unterricht.
Ja, ja. Hattest du auch einen Erdkundelehrer, der wirklich rasend wurde vor Wut, wenn man gesagt hat, ja, die Stadt liegt oben und nicht nördlich?
Weiß ich gar nicht mehr. Also wir haben tatsächlich solche, was ich gar nicht so schlecht finde, solche Spielchen gemacht wie Hauptstädte von und so weiter. Das
oh,
war,
stark, ja.
Das finde ich aber auch super, weil das ist tatsächlich etwas, was du dann für dein späteres Leben ja auch nochmal ab und zu gebrauchen kannst. Ne?
Das kann man so oder so sehen.
Im Gegensatz zu vielen wirklich unsinnigen Geschichten, die man in der Schulzeit lernen musste und die man nie wieder benutzen musste in seinem Leben.
Hauptstadt von Kanada?
Ach, weiß ich doch jetzt nicht.
Ach, Dirk.
Adelaide.
Adelaide. Nee.
Vancouver oder Toronto?
Nein, Ottawa.
Ottawa, genau. Ja, ich war.
So, ja.
Ich habe meinen Mund gehalten in Erdkunde und habe
dafür hast du die 4 bekommen, ja. Ist ja auch in Ordnung.
Ging aber mehr so um Europa. Also so.
Kräht aber hinterher auch kein Hahn mehr nach. Aber Moment, als du Hauptstädte Europas gelernt hast, da gab es ja
Kanada
20 weniger.
Nicht
nein, da gab es 20 weniger.
Ja, ja.
Balkan war ein Land mit Jugoslawien, ja. Sowjetunion war ein Land.
Ja, ja, das ist richtig. Die haben es heute schwerer, die armen Kinder in der Schule.
Ja, tut mir richtig leid.
Ich habe letztens so gestaunt, wenn ich das mal erzählen darf,
als
Gorbatschow gestorben ist.
Oh ja.
Mhm. Und ich dann einfach mal bei uns so rumgefragt habe, was sagt euch der Name? Was kam als Antwort? Was schätzt du?
Ja, was mit Wodka?
Ja.
Oh, ist bitter.
Und dann denke ich mir, okay, also Zeitgeschichte, ich finde, da müsste einfach immer auch ein bisschen Zeit für sein, dass wenn aktuell irgendwie in der Politik oder sonst wo was passiert, was so zeitgeschichtlichen Hintergrund hat, dass man da mit den Schülern vielleicht auch mal kurz drüber spricht. Und natürlich sollte eigentlich die Zeit von Gorbatschow und Wende und so weiter, sollte eigentlich auch Unterrichtsthema sein irgendwann mal.
Ja, natürlich.
Aber ich würde jetzt mal vermuten, sie haben es gehabt und haben es wieder vergessen ganz schnell. Aber das ist schon manchmal erschütternd, finde ich so.
Das ist tragisch.
Ja.
Also das war ja für die Zeit nach dem Ende der Sowjetunion beziehungsweise für die Öffnung Europas und das Ende des Kalten Krieges mit die wichtigste Figur überhaupt.
Ja, ja, klar.
Ja. Ja. Gut, wir haben da den Vorteil des Alters.
Ja.
Aber trotzdem, also das ist, keine Ahnung.
Vielleicht muss man Lehrpläne mal ein bisschen überarbeiten.
Weißt du, was wir in der Schule zum Beispiel nie gemacht haben? Wir haben nie eigentlich über die Geschichte von Südamerika, Australien, Afrika oder Asien gesprochen. Es ging eigentlich immer nur um Europa und die USA. Finde ich auch sehr schade.
Tja.
War das bei dir anders?
Nein, das war ja tatsächlich eine Phase, wo auch so mit NATO-Doppelbeschluss und so, da ging es dann viel um Kalten Krieg und 60er Jahre Wiederaufbau und davor dann 50er Jahre Wiederaufbau Deutschlands und so weiter. Also man hat sich da schon sehr dran festgebissen, was so im eigenen Dunstkreis sozusagen passiert war.
Headline, schreibt John. John Oslo, vielleicht wohnt er in Norwegen. Headline, Taktik Terzic löst das Außenverteidigerproblem. Süle Rechtsverteidiger und Hazard Linksverteidiger. Wer sagt, dass eine 10 nicht dort spielen kann? Mir gefallen die Taktikkniffe von Edin bisher recht gut, wie die Dreifach 6 gegen die Bayern. Well done. Grüße aus der Fußballödnis Nordhessen. Ist aber nicht zum Beispiel Baunatal in Nordhessen?
Baunatal ist ja, ja rund um Frankfurt irgendwo, ne?
Ob das Entschuldigung, ist, weiß ich nicht. Entschuldigung, Frankfurt ist doch in Südhessen.
Ja, ich habe keine
Ahnung. Was ist denn da los
mit dir? Ja, ich sag ja, Erdkunde, kannst du mich mit jagen.
Lieber John, wenn Baunatal in Nordhessen ist, bitte schicke ein Telegramm an dirk.krampe@baunachrichten.de.
Kannst du mal schnell googeln.
Kann ich mal schnell googeln, ja. Bei Google Maps gebe ich das ein. Darf ich dafür Werbung machen? Das nutzt sowieso jeder. Baunatal. Weißt du, wie ich auf Baunatal komme? Es gab mal dieses...
KSV Baunatal hat mal zweite Liga gespielt.
Ja, genau. Mhm. Und wenn man die früher bei Anstoß diesem Fußballmanager genommen hat, beziehungsweise nicht genommen hat, man muss ja immer ganz unten anfangen, dann war das eine Mannschaft, gegen die man regelmäßig erstmal verloren hat. Baunatal liegt bei Kassel quasi. Also ist direkt ein Vorort von Kassel, würde ich jetzt mal behaupten. Und Kassel ist definitiv in Nordhessen.
So. Super.
Und Frankfurt, das habe ich gerade auf der Karte auch nochmal gesehen, nicht ums Eck.
Baunatal, ich weiß nicht wieder, warum mir Baunatal bekannt vorkommt. Da gibt es ein VW-Werk.
Ah, ist das so, ja?
Ja. Da wird VW produziert.
Wie gefallen dir die Taktikkniffe, um da auch nochmal kurz auf den Hörer einzugehen?
Die sind immer so gut wie das Ergebnis am Ende, ne? Das würde ich jetzt mal sagen. Also ich fand das gestern schon relativ mutig. Auf der anderen Seite, ich glaube, Wolf war noch nicht so weit. Das hat ihn, glaube ich, schon ziemlich auch aus den Schuhen gerissen da, was er da für Probleme hatte mit dem Infekt. Und ja, Paslak traut er dann in dem Spiel oder gegen einen solchen Gegner dann doch nicht. Und er hat es mit dem Hazard ja auch schon ab und zu mal probiert, so im Verlauf eines Spiels mal für 30 Minuten oder so. Das gab es schon ein paar Mal. Und von daher war es, glaube ich, die Lösung, die sich auch anbot. Und es hat gut funktioniert, auf jeden Fall. Und diese Kniffe auch gegen die Bayern, ja, wir reden da jetzt drüber, dass es gut funktioniert hat, weil es am Ende 2-2 ausgegangen ist. Ne? Wenn die Bayern natürlich das vernünftig zu Ende spielen und sie gewinnen, dann kann man darüber lamentieren oder würden wir vielleicht darüber lamentieren, was denn Edin Terzic für eine defensive Herangehensweise gewählt hat in einem Heimspiel und so weiter. Also die Taktik ist immer so gut wie das Ergebnis am Ende. Aber er macht sich schon sehr, sehr viele Gedanken. Ich fand in einigen Spielen, dass er sich zu sehr auf den Gegner fokussiert hat. Da hätte ich gedacht, okay, Borussia Dortmund ist jetzt auch nicht gerade eine No-Name-Truppe. Ihr müsst euch jetzt nicht vor einem Spiel gegen, ich weiß nicht, Union Berlin oder so, müsst ihr euch nicht so sehr nach dem Gegner richten. Da war das sehr auffällig in Berlin.
Hallo Sascha und Dirk, heute mal eine Frage zum Scouting des BVB. Vernachlässigt der BVB das Scouting in Südamerika? Oder andersrum gefragt, warum werden jetzt mehr Talente zum Beispiel in England gesichtet statt Brasilien? Ist das in erster Linie auch abhängig vom Chef-Scout? Viele Grüße von Wolfgang. Ich glaube, das liegt vielmehr daran, dass die Ausbildung in den Jugendvereinen in England deutlich besser geworden ist. Die Nähe zu Deutschland ist natürlich dann auch gegeben. Die Kultur ist sich deutlich ähnlicher. Mit der Sprache ist es auch nicht schwer, weil hier sprechen ja auch viele und fast alle Englisch.
Ja.
Anpassung ist schwieriger, leichter, Entschuldigung, um Gottes Willen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon, dass es ja da viele Gründe gibt. Die brasilianischen Spieler kann man natürlich auch nicht so leicht beobachten. Wenn du mal rüberfliegst nach England, dann dauert der Flug eine Stunde.
Das ist, glaube ich, nicht so das Thema, weil man ja auch da vernetzt ist und dann vielleicht vor Ort jemanden hat oder so, der dann in der Region vielleicht zu Hause ist. Ich glaube, eher das andere, was du gesagt hast, spielt dann tatsächlich eine Rolle. Du musst mal gucken, dass du diese Jungs ja relativ früh aus ihrem Umfeld reißt. Und ja, das ist, glaube ich, dann auch... Guckt hier zum Beispiel Balerdi oder so an. Ja? Das war für den Sprung in eine komplett neue Welt, weit weg von zu Hause. Und da hatte der auch mit Problemen zu kämpfen. Und wenn du so einen 15-, 16-Jährigen, also in dem Alter dann schon vielleicht versuchst, rüber zu holen, weil wenn du es später machst, ist er längst irgendwo anders aufgefallen. Naja, du musst ja schon sehr, sehr früh dran sein heutzutage. Und nach England, da kommst du auch relativ schnell mal hin. Ne? Und da vermisst du die Heimat vielleicht dann eben nicht so.
Können die Eltern auch mal schneller rüberkommen?
Eltern kommen mit, können mitkommen oder sind dann schnell da. Und das ist schon eine andere Geschichte. Ich glaube schon, dass sie die Augen auch offen halten in dem Markt. Aber wer bedient sich da sehr regelmäßig? Das sind meistens Vereine aus Spanien oder so, ne? Die dann irgendwie auch bei solchen Spielern immer jetzt...
Oder Benfica. FC Porto.
Oder Portugal oder sowas, ja. Aber im Südeuropa eher so, ne? Und von daher ist das, glaube ich, gerade so ein Trend. Und die Ausbildung, wie du schon sagst, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Das sind dann oft richtig schöne, gute Zocker, aber haben relativ wenig taktisches Verständnis, würde ich mal so sagen. Da müssen sie, glaube ich, am meisten dran arbeiten. Und auch Körperlichkeit kennen die auch so nicht, ne? Und das ist zum Beispiel in England, guck dir mal an, durch welche Schule Bellingham gegangen ist, ne? Der hat sich in der zweiten Liga in England das Rüstzeug geholt, was Körperlichkeit und so weiter angeht. Fußball spielen konnte er und auch taktisch ist er ganz anders ausgebildet. Ja.
Grüße aus IZ an den besten schwarz-gelben Ohrenschmaus. IZ Itzehoe oder?
Würde ich jetzt mal vermuten, ja.
Ja, Itzehoe, das ist, glaube ich, zwischen Kiel und Flensburg. Da liege ich jetzt nicht so verkehrt mit, hoffe ich.
Was haben wir heute?
Ich weiß auch nicht, was da los ist. Mal eine Themenanregung für die fragwürdige, in Anführungsstrichen, WM-Pause. Ihr habt vor einiger Zeit mal das Thema Vereinslegenden gehabt. Wie wäre eine Abstimmung der Hörer inklusive einer Folge mit den Platzierungen der Top-20-Legenden? Das schreibe ich mir auf. Finde ich nicht schlecht, was Lutz da schreibt, oder?
Ja.
Top-20-Legenden.
Gestern war Schappi in Dortmund.
Oh ja, oh. Ja. Oh ja. Ich habe
einen. Hab ich gerne,
darf ich das
gerne.
Hier sagen? Der Name des Blattes fiel ja hier heute schon mal. Mhm. Ja. Also die unter dem Synonym bekannte Zeitschrift Tischfußball. Mhm. Die hatte, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, den Starschnitt. Früher, kennst du ihn noch?
Ja, sicher.
Ja. Ja, ich habe ja den Stefan Chapuisat Starschnitt von früher, hängt bei meinen Eltern auf der Kellertür immer noch. Mhm.
Schappi, ja, war,
absolute Legende.
Ja, muss man wirklich sagen. Ne? Und der ist ja auch ein guter Typ geblieben irgendwie sogar. Und
jeder mag den.
Ja.
Ah, überragend. Stefan Chapuisat, fantastisch.
Super Fußballer vor allen Dingen.
Also ich habe es mir notiert, Lutz. Ich hoffe, wir finden da die Zeit für. Viele wollen nichts zur WM haben hier im Podcast. Ist mir schon mehrfach aufgefallen.
Ja, kann man verstehen. Allerdings habe ich so ein bisschen jetzt in den vergangenen Tagen gespürt, dass da so ein bisschen zumindest Vorfreude auch mal so ein bisschen aufkommt. Am Ende ist dann tatsächlich auch
Fußball. Aber jetzt nicht bei deinen Kindern?
Nein, nicht unbedingt, nee.
Ja.
Nee. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich ja noch zu Zeiten groß geworden bin, wo die Fußballnationalmannschaft tatsächlich noch ein Aushängeschild war. Da hat man immer alles geguckt, ne? Und die müssen, glaube ich, erstmal ein bisschen was dafür tun, dass ihr Ruf wieder ein bisschen besser wird. Aber ich freue mich trotzdem, irgendwie am Ende ist es dann Fußball und bei allen Begleitumständen, die dann irgendwie fragwürdig sind und nicht schön und Zeitpunkt, Ausrichterland und so weiter, macht es hoffentlich dann Spaß, auch mal wieder diesen Wettbewerb dann so zu sehen, dieses Turnier. Also vielleicht kommt die Begeisterung so ein bisschen. Hängt natürlich auch davon ab, was die Deutschen machen.
Dazu passt auch die Frage, werdet ihr die WM auch boykottieren? Ich weiß, es gibt angenehmere Fragen, also du wirst sie nicht boykottieren.
Nee, werde ich tatsächlich nicht, weil das Interesse dann einfach, also wir müssen es ja auch aus berufsmäßigen Gründen gucken. Wir haben ja nun einige Spieler auch dort, die da aktiv sind. Also ja, was die Schweiz dann machen, macht, was die Belgier machen und so weiter.
Wunschgegner fürs Achtelfinale. Antwort des nächsten Hörers, ein Gegner, der auch auf den Rängen ernst zu nehmen ist und einen guten Mob mitbringt.
Was wir haben ist heute denn tatsächlich mal geguckt, schon, inwieweit da schon Klarheit herrscht.
Ja.
Da ist noch aber viel offen. Also,
weißt du, wen ich mir nicht wünsche? Real Madrid.
Ja.
Das finde ich gut.
Real Madrid wird wahrscheinlich Gruppensieger werden und so ganz viele werden am Ende wieder nicht überbleiben. Das ist dann immer so. Ne? Du hast dann vielleicht noch 4, 5 oder so mögliche Gegner, wenn überhaupt.
Ja, du kannst nicht auf den Gegner aus der eigenen Gruppe treffen. Du kannst nicht auf Bayern München treffen.
Ja, wenn jetzt Leipzig wieder erwarten, zum Beispiel Gruppensieger werden würde.
Bleiben erstmal nur noch 6 übrig.
Kannst auch die aus der Gruppe nicht keinen kriegen. Frankfurt könnte auch noch Gruppensieger, glaube ich,
werden. Och, ja, das glaube ich jetzt nicht. Wäre gut für den deutschen Fußball, aber glaube ich nicht.
Also Paris wird, glaube ich, ziemlich sicher Gruppenerster.
Oh, da ist ja noch eine Rechnung offen.
Ja. Und ja, Real Madrid, ne? Das ist ja die Leipzig-Gruppe.
Die haben gestern 7-2 gegen Maccabi Haifa gewonnen.
Ja.
Gut, Maccabi Haifa.
Also Paris würde ich mich drauf freuen. Ich glaube, die kann man schlagen.
Da hatten wir schon mal einen Zug gebucht, erinnerst du dich?
Ja, tatsächlich.
Das war eine Scheiße. Das war das erste Geisterspiel. Wurde dann noch ausgetragen. Hast du mir schon die Akkreditierung in der Tasche? Da wollten wir einen ganz besonderen Podcast machen. Ich wollte dich quasi im Zug direkt mal mit Mikro begrüßen. Dann wollten wir die Zugfahrt ein bisschen schildern. Dann wollten wir im Stadion dann was machen in der Halbzeitpause und so weiter und so fort. Schade.
Ja, toll gewesen. Das war wirklich schade. Und vor allen Dingen haben wir damals, glaube ich, nicht gedacht, dass sich das so extrem hinziehen würde. Ne? Dann mal wieder.
Nein. Ich muss jetzt bei der Handball-EM der Frauen auch überall eine Maske tragen.
Ja, finde ich aber auch richtig. Also ich habe eben im Bahnhof, ich bin mit dem Zug gekommen, habe ich tatsächlich gedacht, ey Leute, ihr seid in einem geschlossenen Gebäude, da sind vielleicht 1000 Leute oder was auf einer recht kleinen Fläche, die da durch den Bahnhof laufen. Wo ist das Problem, ey? Setzt euch doch verdammt nochmal die Maske auf. Naja.
Tag zusammen, mal eine Manöverkritik. In der Folge nach dem Bayern-Spiel wart ihr im Podcast überaus positiv gestimmt. Letzte Woche habt ihr trotz des Pokalsiegs nur gemeckert. Diese Woche, nach zwei guten Spielen, seid ihr vermutlich wieder positiv gestimmt. Ist mir zu wankelmütig. Naja, so spielen sie aber auch.
Ja, Borussia Dortmund hat sehr, sehr viele Extreme oder bedient immer sehr, sehr viele Extreme. Ja, das ist ja nicht so, dass sie mal, also jetzt könnte man sagen, sie haben ja in Hannover dann sich durchgesetzt, haben nicht geglänzt so. Aber das Spiel war, tut mir leid, es war richtig schlecht. Du hast einem Zweitligisten, glaube ich, 4 oder 5 hochkarätige Chancen gestattet und hättest dich über ein Ausscheiden nicht beschweren dürfen. Ne? Also, ja, wir sind nicht dafür da, das schön zu reden, finde ich nicht. Also ich glaube auch, dass wir loben, wenn es angebracht ist. So wie gestern jetzt, da kann man loben, ne? Weil man gegen eine wirklich sehr, sehr gute Mannschaft sehr, sehr gut gespielt hat eigentlich und auch den Sieg vor Augen hatte sozusagen. Aber wenn es dann eben auch mal richtig schlecht läuft, was soll man denn da machen?
Ja, wenn sie konstant wären und zwischendurch drin mal eine Niederlage hätten, wo sie schlecht spielen, dann wäre es in Ordnung. Aber
ich glaube, das rührt wirklich daher, weil du eigentlich weißt, was diese Mannschaft leisten kann. Dann bist du halt wirklich dann auch manchmal enttäuscht und ratlos, warum sie nicht mal in die Nähe dieser Leistung kommt. Die Schwankungen nach unten, die Ausreißer, sind eigentlich viel zu groß. Oder waren es bislang. Sie haben jetzt die Chance, das noch zu korrigieren. Mal gucken.
Bist du am Wochenende in Frankfurt im Stadion?
Ja.
Aber nicht mit Cedric Gebhardt, hoffe ich?
Nee, zumindest ist es so noch nicht geplant. Eigentlich mit dem Kollegen Klaverkamp. Mal gucken.
Ja,
das ist noch ein bisschen aber ein Fragezeichen dahinter. Mal gucken.
Ich hoffe sehr, dass ein Ausrufezeichen draus wird. Mhm. Wir beide wissen warum. Mhm. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns folgt. Wie gesagt, bei Twitter denkt an Projekt 5000 @SaschaStaat @DirkKrampe @RNBVB. Ja, nächste Woche hören wir uns dann nur wieder. Da sehen wir uns nicht, weil ich, wie gesagt, schon in Podgorica weile. Da wurde der Flug von der Fluggesellschaft einfach 2 Tage nach vorne gezogen. Also das finde ich rotzfrech, muss ich sagen. Das muss ich 2 Tage selber das Hotel nochmal drauflegen.
Hast du das nicht letzte Woche schon erzählt?
Letzte Woche?
Oder als wir beide letzte Mal gepostet
haben? Ja, das war ja auch da schon der Fall. Ja? Ich finde es unverschämt, ehrlich gesagt. Kommen die jetzt 2 Tage vorher und sagen dann, naja, wir fliegen dann wieder 2 Tage später?
Ja. Kannst du da nicht irgendwas geltend machen? Keine Ahnung.
Ja gut, du kannst entweder das Geld zurückbekommen oder es halt einfach akzeptieren, obwohl der Flugpreis gestiegen ist, all solche Sachen, aber am Ende hast du keine Handhabe. BVB Kompakt könnt ihr übrigens hören, mit wechselnden Kollegen, ja seit dieser Saison immer ab 5 Uhr verfügbar mittlerweile für Leute wie Dirk Krampe, die um 5 Uhr schon wach sind.
Viertel vor sechs,
eine Unzeit, keine Uhrzeit. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.